Ja, im Anfang zwei Sachen zu sagen. Nehmen Sie mal so eine Postkarte. Das gibt auch nicht. Postkarte von dem Format. Das ist eine amerikanische und geschickt uns die Familie Seidemann, die immer hier bei uns waren. Wir scheinen, sie sind endgültig nach Kanada ausgewandert. Sie lassen sie herzlich grüßen. Herzliche Grüße im Namen Jesus sind Walter und Else Seidemann. Leider konnten wir uns nur persönlich verabschieden. Wir sind zu unserem Jungen nach Kanada gefahren. Es tat mir etwas leid, das Waisenhaus den Bibelkreis zu verlassen. Nie in meinem Leben habe ich so gutes Wort Gottes verstanden als dort. Nun freut es mich ganz besonders, dass ich wieder hier eine Gemeinde gefunden habe. Möge der Herr weiter Gnade geben, grüßen Sie die ganze Bibelklasse. Ich spreche nur meine Englisch da. Ich weiß nicht, wer von Ihnen mal schreibt. Kommen Sie hier einfach mal. Nicht? Und dann habe ich einen Zettel hier, der hat Frau Schellenberg, wo ist mal hingelegt, wo sie bietet, wir möchten der Gebetsgemeinschaft nicht nur an meine Freizeiten denken, die jetzt kommen. Am Samstagmorgen geht's los, nicht? Sondern auch, also das geht dann durch bis zum Kirchentag, alle möglichen Freizeiten, sondern auch an die Kinderstadt an Erholung. Das ist ein wichtiges Werk, das von evangelischer Seite angefangen worden ist. Hier ist Frau Schelf, ist sehr gut beteiligt dabei, nicht wahr? Sie ist schon ganz braun aus und ganz angestrengt, wie Sie sehen. Gut, wir wollen das in der Gebetsgemeinschaft auch wieder aufs Herz nehmen, wie meine Freizeiten auch. Und wir machen wir weiter mit 2. Chronika 20. Darf ich vorher das noch sagen? Sehen Sie, wir sind Weihnachten für die einzige Gemeinde, wo es nicht heißt, wer der Ferien ist, fällt alles auf. Wir sehen, dass immer etwas Wunderbares im Reich Gottes was ausfallen kann. Bei uns geht immer alles weiter. Und das gibt gnadlich für unseren Bibelstundenkreis. Der fällt nicht aus, auch wenn der Pastor auf Tour ist. Also der ist nie gefährdet, das ist der Höhepunkt meiner Arbeit. Da wird schon daran deutlich, dass ich diese Stunde nicht leite, nicht die Gebetsgemeinschaft leite, sondern Bruderkreis. Und der Bruderkreis, der macht weiter, auch wenn der oder jener oder der Pastor Urlaub ist. Wieder die Dienstagstunde geht weiter und da muss also schon der Himmel auf die Erde runterstürzen, wie das hier aufhört. So, jetzt noch bei 2. Chronika. Sie verstehen, Sie müssen dann da sein. 2. Chronika 20. Wir sehen immer noch den König Josaphat. Der junge Mann ist inzwischen älter geworden, wie wir auch, seit wir angefangen haben, von ihm zu sprechen. Nach diesem kamen die Kinder Moab. Also das ist ein biblischer Ausdruck, die Kinder Moab, das heißt die Nachkommen Moabs, das ist also ein arabischer Völkerstamm, nicht wie man uns wohl auch stolz die Söhne des Volks genannt hat. Die Westfalen, nicht die Kinder Philippins, so sind das die Kinder Moabs. Das waren also keine kleinen Kinder, die nicht. Und die Kinder Ammon und mit ihnen auch Megoniter, wie der Josaphat zu streiten. Und man kam und sagte es Josaphat an und sprach, es kommt wieder die eine große Menge von jenseits des Meeres von Syrien. Und siehe, sie sind zu Hazezon Tamar, das ist Engedi. Josaphat aber fürchtete sich und stellte sein Angesicht zu suchen den Herrn. Und ließen Fasten ausrufen, der ganz Juda. Und Juda kam zusammen, den Herrn zu suchen. Auch kamen sie aus allen Städten Judas, den Herrn zu suchen. Und Josaphat trat nur die Gemeinde Judas und Jerusalem zum Haus des Herrn vor dem neuen Hof und sprach: Herr, unser Väter Gott, bist du nicht Gott im Himmel und Herrscher in allen Königreichen der Heiden? Und in deiner Hand ist Kraft und Macht und ist niemand, der will dich zu stehen vermögen. Hast du unser Gott nicht die Einwohner dieses Landes von einem Volk Israel und hast es gegeben dem Samen Abrahams, seines Liebhabers, ewig, dass sie darin gewohnt und ihren Heiligtum für deinen Namen gebaut haben und gesagt, wenn ein Unglück, Schwert, Strafe, Pestilenz oder Teuerung über uns kommt, sollen wir stehen vor diesem Tempel vor dir, denn dein Name ist in diesem Hause. Und schreien zu dir in unserer Not,
so wolltest du hören und hören.
Nun siehe die Kinder Ammon und Moab und die Wilde Seir, durch welche die Kinder Israels ziehen ließ, dass sie aus Ägypten zogen, sondern sie mussten von ihnen weichen und durften sie nicht vertilgen. Und siehe, sie lassen das Entgelten und kommen uns auszustoßen aus deinem Erbe, das du uns gegeben hast. Unser Gott, willst du sie nicht richten? Denn in uns ist nicht Kraft gegen diesen großen Haufen, der wieder uns kommt. Wir wissen nicht, was wir tun sollen, sondern unsere Augen sehen nach Kriegern. Das ist ein sehr langer Text und es tut mir immer weh, wenn ich so einen langen Text vorlese und besprechen will, weil ja eigentlich jeder Vers wert wäre, eine ganze Bibelstunde drüber zu halten. Aber ich glaube, wir müssen nochmal zusammen ansehen, dieses Gebet des Josaphat. Josaphat wird angegriffen von einer Union arabischer Stämme. Man meint, man lese Zeiten von heute, nicht? So Nassau und Syrien und so, tun sich zusammen. Israel muss vertilgt werden. Es ist merkwürdig, wie die Weltgeschichte eigentlich sich im Kreis bewegt. Und da heißt es, Josaphat fürchtet sich. Ich finde es herrlich, sehen Sie, in allen großen Heldengeschichten dieser Welt, da heißt sie in so einem Fall, aber er war ein Mann und fand es nicht. Er fürchtete sich nicht mit der Realität, dass sie einfach steht, er fürchtete sich. Ich fürchte mich auch. Und sie auch. Und die Bibel zeigt uns lauter Leute, die sich gefürchtet haben, die so kleine Herzen haben, aber die Furcht nicht über sich herrschen ließen. Und dies scheint mir das Wichtigste zu sein für einen Christen. Darf ich wohl fürchten? Kein Gott verlangt von mir, dass ich dauernd ein Heros bin. Das haben die Nazis verlangt, das verlangt Gott von mir gar nicht, dass ich immer großartig in Haltung bin. Die Männer Gottes dürfen nicht. Aber ich darf die Furcht überwinden, das ist das. Und zwar überwindet das. Josef hat die Furcht durch. Er stellt sein Angesicht, heißt den Herrn zu suchen. Und dann tut sein Volk das auch. Und dann betet er vor ihm ein Gebet. Die Leute konnten beten. Sind die, je älter ich werde, desto klarer wird mir, dass das geradezu die Entscheidungsfrage des geistlichen Lebens ist, ob ein Mensch betet. Also, verstehen Sie, da wird es aktuell, ob ich den Herrn kenne, wenn ich anfange mit ihm zu reden. Wir haben so einen höheren Schülerkreis, da beten wir Knien. Und da brachte man alle seinen Bruder mit einem Studenten so ein höheren Semester. So hat man ihn mitgemacht. Wir sollten morgen reden, ein Kursstudent, wie kommt da rein und wir knien dann nieder. Und da habe ich ihn gefragt, seien wir ganz ehrlich, was haben Sie gedacht? Wir haben alles niedergelegt und gebetet worden. Und da sagte der kluge Junge, sagte, natürlich, wir sind Menschen schockiert, aber ich fand es richtig. Wenn Sie schon mitrechnen, dass ein lebendiger Herr da ist, dann ist es auch nur sinnvoll, dass Sie mit ihm reden. Und dass Sie mit ihm reden auf den Knien. Und dann sagt er etwas so, ich glaube, daran wird es für einen jungen Menschen deutlich, ob er das Ganze ernst nimmt oder nicht. Er wird ja nicht nur diese Hochschule, wenn er nicht ganz überzeugt ist, dass wir den Herrn betreten. Können Sie beten? Also sehen Sie, das sage ich Ihnen als Pfarrer, das ist gerade so die Krise unseres Lebens, ob wir die Zeit finden, die Kraft finden, die innere Energie finden. Unser Angesicht zu stellen, den Herrn zu suchen,
und mit ihm zu sprechen. Mit ist die entscheidende
Frage. Je verrückter unsere Zeit ist und je mehr die ganze Welt überzeugt, dass Beten gar keinen Sinn hat, desto mehr wird es für einen Christen einfach zur entscheidenden Frage, will ich meine Kämpfe beten ausführen? Beten ausführen. Also wir brauchen nicht darüber zu reden. Gebet ist nicht ein Sprüchchen hier, leider. Gebet ist nicht in der Kirche, dass der Vater nur ein Beten machen so. Ich sage, dass jemand schrecken soll, weil ich denke, wer betet, nicht? Sondern Beten ist das Gespräch des Herzens mit Gott. Dass ich um Jesu Willen glaube, er hört mich wirklich an. Er hört mich wirklich an. Nun, ich möchte jetzt nicht allgemein über das Gebet sprechen. Das ist eine feine Sache, wie der Josef hat sich flüchtet in dieser Furcht, überwindet einfach an dieser Welt mit seinen Worten. Diese Meoniter und Ammoniter und was alles waren, die Moabiter, die hätten wahrscheinlich gelacht und ahnlich, dass in diesem Augenblick im Grund sie verloren sind, als gegen sie gebeten wird. Es war tausendmal wichtiger als alle Schlachten, dass gegen sie gebeten wird. Die Mächte der Erde sollen sich mal überlegen. Ich erinnere mich, wie 1933 Hitler gebetet wurde, wie etwa 1939 die Gebete für Hitler verstummten. Dieses Wort hat er nicht mehr für, da kann man nicht mehr für beten. Und da habe ich oft gedacht, wie schrecklich, wenn auf einmal die Gemeinde Jesus für eine Obrigkeit nicht mehr beten kann. Und wie erst, wenn es gegen die Leute betet. Das ist eine große Macht, eine ganz große Macht. Nicht diese Moabiter hinter der Maschine, Schatten drüber gedacht. Diese Brüder statt ihre Säbel zu schneiden, beten sie. Ja, ohne die Ruhe im Macht Gottes angehen, wenn sie sagen, ich bin Moment, man verloren. Aber ich möchte, wie gesagt, jetzt nicht eine Stunde lang über das Gebet als solches reden. Ich wünschte, dass wir beten können. Das ist ein Kampf, den man als Mann sein Leben lang kämpft, dass man die Stille und die Kraft und Energie aufbringt, ein Gebetsleben zu führen. Das ist gar nicht selbstverständlich. Nun, ich möchte Ihnen den Inhalt dieses Gebets kurz entfalten. Darauf kommt es mir jetzt an. Wir wollen den Inhalt dieses Josef-Gebets ansehen. Ich finde, es ist eine große Sache, dass wir so einen geistlichen Mann der Bibel beim Beten belauschen dürfen. Was kommt in dem Gebet als vor? Erstens. Er macht sich klar, wer der Herr ist, mit dem er spricht. In Vers 6 heißt es, Herr, unser Väter Gott, bist du nicht Gott im Himmel und herrschst in allen Königreichen und Völkern? Und in deiner Hand ist Kraft und Macht und ist niemand, der wird dich stehen. Das Erste, das in dem Gebet sich selber vergegenwärtigt, mit wem er es zu tun hat. Herr, du starker Herr, im Grunde ist dies ganz politische Landschaft, sagt er, so belanglos, denn deine Hand ist Kraft und Macht. Du zerschlägst durch mich auf, mit dir darf ich reden. Wir kennen dich und so fähig kann man nicht. Wir haben eine Geschichte mit dir. Und dich hoch dir an. Mir scheint das für jedes Gebet unendlich wichtig zu sein. Dass der Geist sich sanft und klar macht, mit wem rede ich denn bei dir. Das ist so unendlich wichtig. Sehen Sie, wenn ich so Artikel lese in christlichen Zeitschriften, ich glaube, ich habe eine katholische Zeitschrift, da ist dauernd die Rede von Religion, vom religiösen Gefühl, vom religiösen Bewusstsein. Da wird mir es physisch schlecht. Ich möchte schreien, ich habe kein religiöses Gefühl, ich habe kein religiöses Bewusstsein, ich habe auch keine Religion. Es ist mir so viel hier, etwas gelohnt für auf meine Arbeit zu wollen. Ja, ich will zu tun. Aber ich will tun, dass ich empfänge, Herr. Denn Jonas ist Leben. Es geht hier um die Wirklichkeit. Nicht, mit dem sie wieder technisch haben, die Wirklichkeit zu tun. So haben wir sie gebeten, mit der Wirklichkeit des Herrn zu tun. Damit man religiösen Gefühlen und was der Kuchen, was gar nicht zu tun, was so und alles zu tun. Nicht, das ist Herr, dessen Handkraft und Macht ist, der Herr ist in einer anderen Dimension, das heißt im Himmel, in anderen Dimensionen und unter den Völkern. Ob sie anerkennen oder nicht, spielt überhaupt keine Rolle. Das macht eine Gipfelkonferenz und keine Gipfelkonferenz. Spielen die Augen, wenn sie Welt aufteilen können, müssen nur Zeitung lesen und dann hinterher einmal in den Vers und sie lachen über einen Kuschel einbauen können, das ist so. Und ich deutlich, dass jemand ganz anders zu dir sagt. Jemand ganz anders. Und mit diesen Worten, vor denen die Armen nur wie Sandkörner sind, den Leid in mir. Bedenken, das ist so wichtig das Gebet, dass man erstmal den Sinn sammelt und sich klar macht, vor wem stehe ich denn jetzt ein? Wer ist denn der, mit dem ich rede da? In dem Aufwärtsgebet eine gewaltig große Sache ist. Amen. Es wird riesig erstaunt sein, wenn sie Einladungen nach ins Weiße Haus nach Washington kriegen würden, dürften bei Eisenhower 5 Minuten frühstücken, da würden sie außerlich geraten für Aufregung, nicht? Das ist doch kleine Fische. Der Herr aller Herren, du bist König im Himmel, unter den Völkern auf Erden. Ich will ein Buschen reden mit dir. Das ist ein Ding. Wenn man sich glaubt, dass das Gebet deshalb das eine Notwendigkeit, damit unser Gebet die richtige Glaubenshaltung klar machen. Mein Gebet ist eine Macht, ein Griff nach dem Herzen Gottes. Das zweite, was im Gebet sehr wichtig ist, ist dies. Der Josef besinnt sich in seinem Gebet drauf. Er will ja so. Er will Hilfe gegen die Moabiter. Er besinnt sein Gebet darauf, was dieser Herr bisher schon getan hat. Er besinnt sich darauf, ich renne ja nicht stumm gegen einen stummen Götzen. Kunst aus Indien ist da ausgestellt. Ich meine, so Vishnu-Figuren. Ich kann mir vorstellen, wie Menschen von so einem Götzen schreien und rufen und dann bleibt alles still. Und da besinnt sich der Beter Josua, ich habe es nicht mit so einem stummen Götzen zu tun, sondern mit einem Herrn, der schon einiges Kräftige und Gewaltige unter uns getan hat. Vers 7. Hast du nicht unser Volk, die Einwohner des Landes vertrieben von dem Volk Israel? Hast du es nicht gegeben, dem Samen Abrahams, weil er nicht ein Liebhaber war? Hast du ihm es nicht versprochen für immer, dass wir ihn gewohnt haben? Er sieht sich darauf, dass der Herr sie ins Land geführt hat und hat die Heiden daraus vertrieben. Ich werde mit so ein paar Worten ist das angeblich. Der ist jetzt die ganze, ganze Reich Gottes Geschichte des Alten Testaments. Wie Gott Abraham ruft, wie er seinen Vater nannte. Und Abraham ist ein Liebhaber Gottes. Wunderbar ausgedrückt, nicht? Liebhaber Gottes. Junge, so einen Titel möchte man haben, ja? Das wäre nicht alles schöner wie alle anderen Titel. Liebhaber Gottes. Und dann, wie sie in Ägypten geplagt werden, er sie herausführt durchs Rote Meer und durch die Wüste, die Wasser nicht gebrochen und dann über Jordan führt und Jericho waren die Mauern um sie erinnern, sie sind erobert das Land und der Herr von ihnen her mit ausgerecktem Hand, mit ausgerecktem Arm heißt der Bibel immer. Hast du alles getan, Herr? Es ist ja nicht anzunehmen, dass du jetzt plötzlich abstockst, um mit deinem Volk zu tun. Und sehen Sie, das ist das Zweite. Man besinnt sich darauf, was dieser Herr schon tat. Wir können hier noch mehr sagen als Josef. Jetzt, wenn wir beten, können wir sagen: Und du hast den Himmel zerrissen und hast deinen eigenen Sohn gegeben und hast an ihm alle meine Sünden heimgesucht und gerichtet, als er am Kreuz starb. Und du hast ihn zu Opfern gemacht, dass mich Sünder mit dir in Ewigkeit versöhnen. Und du hast ihm aufrecht gezeigt, dass du ein starker Gott bist. Und du hast ihn durch den Heiligen Geist zu ihm gezogen. Mein Herr, wie du mich jetzt verankert hast. Dass man dich drauf sieht im Gebet, was der Herr getan hat. Und wieder besteht das jetzt recht objektiv, genau sein Sohn gegeben, der ist gestorben, aufgestanden. Und subjektiv getan hat, dass es mir zugesprochen, mir zu meiner Sünden vergeben wird, mich hat er erkauft und mich hat er versöhnt und mir zum Sohn gezogen. Da versteht, dass mein objektiv getan, also ohne zu glauben, subjektiv, dass ich dazu getan worden bin. Ich kann mir nicht denken, dass wir beten können, ohne dass wir uns im Glauben stellen auf das, was der Herr bisher vorgesehen hat. Also ich kann es nur persönlich bezeugen, ich wage ja nicht, meinen Mund aufzutun vor dem Angesicht Gottes, wenn ich davon anfinge, und du hast deinen Sohn für mich gegeben, und du hast mich dir zum Eigentum erkauft, und darum riskiere ich und rufe dich jetzt an. Du hast mich doch versöhnt und dein Blut, ich, so wie du hast das Blut des Sohnes für mich vergossen. Jetzt darf ich dich anrufen. Es ist eine schöne Sache, sich darauf zu besinnen, was der Herr in der Vergangenheit schon getan hat. In Jesus, in unserem persönlichen Leben und wie es hier in Vers 6 auch heißt, bei den Gebeten. Unser Väter Gott, das ist eigentlich schön, wissen Sie, wenn einer so sprechen kann, der Josef, mein Väter hat Erfahrung, wie das er da ist. Ich kenne sie nicht. Es ist vielleicht eine feine Sache, dass sie aus einer ganz gottlosen Familie zum Glauben gekommen sind. Und dann sorgen sie dazu, dass sie eine christliche Generation beginnen, ja? Eine christliche Ahnenreihe. Ich bin so reich, dass ich davon reden kann, was Gott meinen Vätern getan hat. Ich bekam heute einen christlichen Brief. Der schreibt mir aus Baden, da unten, wissen Sie, da wo die Bühler schauen, aus der Gegend, ein Mann, ich bin seit Jahren Leser von Ihrem Blatt Licht und Leben und hätte ihn so gerne mal Freude gemacht. Ich auch jetzt mal zu hören, nicht? Hätte ihn so gerne mal Freude gemacht und jetzt wäre es richtig eingefallen. Er hätte dann eine Fotografie von meinem Urgroßvater, der war. Peter Seitz, der war Leiter einer Taubstummenanstalt, hat so eine Erfindung gemacht, dass Taubstummen reden können, aber die meisten der Stummweise nicht hören. Und war ein gesegneter Mann Gottes, auf einer Reise bekehrt wurde, ist sie ins Nachtwächter. Hörte nachts im Hotel singen, wach auf und singen, schwarze Pferde auf. Das ist ein Engel Gottes, in der so Küste ganz zu falschen, hat so Kram begeben und ein gesegneter Mann geworden. Sein Handy beim Studierzimmer, hat so einen feinen Kopf, ist mit so weißen Koteletten hier runter, der großartig aussehen. Nun, und du siehst also der Mann da aus Baden, wie das Bild dieses Mannes mit seiner Frau. Und wie ich dieses Bild so vor mir sah, dachte ich, es ist doch eine Sache, wenn Gott auch in der Geschichte einer Familie sein Werk hat, nicht? Man sah doch Baden, großartig, urgroßartig. Dass die Hand ist, das Reichtum. Und ich sage nochmal, wo hier Leute sitzen, die sagen, ja, bei uns war das nicht. Bei mir fängt es erst mit mir neu an. Dann sorge dafür, dass mit Ihnen auch irgendwas anfängt, dass Ihre Kinder und Enkel, sofern sie das ja in den Reich hineingeführt werden. Können auch ganz gut sein. Also zweitens, was Gott getan hat. Jetzt drittens. Es ist sehr interessant, dass doch der Josaphat in diesem Gebet sich zu bewusst darauf berufen, ich bete jetzt hier in Jerusalem. Das ist nicht irgendein guter Ort. Es ist auch nicht die berühmte Großstadt, sondern das ist die Stadt, wo der Tempel Gottes steht. Und im Tempel Gottes steht der Altar, auf dem das Opferlamm von abends morgens brennt und morgens bis abends. Hier am Altar, den Gott selber gestiftet hat, hier beten. Und nun beruft er sich auf die Einweihung dieses Tempels. Ich weiß nicht, ob Sie die Geschichte kennen. Der Tempel ist gebaut worden von der König Salomo. Und hat der Salomo ein gewaltiges Gebet gebeten. Und sagt, Herr, ich weiß natürlich, dass du nicht in so einem Tempel drin wohnst. Das ist eine heidnische Vorstellung, dass Gott in einem Hause wohnt. Das ist ein blöder, aber Himmel, möge ich nicht fassen. Darum, dass der Ausdruck Gotteshaus immer ein ziemlicher Nonsens ist, nicht? Es gibt kein Gotteshaus, verstehen Sie? Naja, das schreibt man nicht. Ich hatte mal nicht in meinem Leben nach Italien geschrieben, da haben 20 Paare der Liebe drinnen zu sehen. Sie hätten doch ein Gotteshaus. Salomo ist besser. Salomo sagt, alle Himmel können dich nicht fassen. Aber, Herr, hier ist der Altar. Und du wolltest es so machen, dass wenn wir hier zu dir rufen, wenn eine Not kommt, Pestilenz oder Krieg oder Seuche oder irgendwas, dass du uns an diesem Altar hören kannst. Sehen Sie, das sagt ihr hier im Vers. Vers 8 heißt, sie haben hier den Heiligtum gebaut und gesagt, das war der König Salomo, wenn ein Unglück, Schwert, Strafe, Pestilenz oder Teufel vor uns kommt, sollen wir stehen vor diesem Tempel, vor dir, denn dein Name ist im Hause, und schreien zu dir in unserer Not zu uns den Neuen. Das heißt, hoffentlich kann ich Sie deutlich machen. Ich habe so viel Sorgen, sind Sie müde von dem alles nicht, und ich bin das Herz voll davon, möchte ich Sie nicht langweilen, sondern ich werde es durch. Es ist dem Josaphat wichtig, dass er den Herrn und sich daran erinnert, wo er steht. Ich stehe an dem Altar, wo das Opfer der Versöhnung geopfert wird. Wo du dich gebunden hast, dass du hören willst. Das heißt, es gibt einen Platz, von wo aus man beten kann. Und dieser Platz ist der Altar Gottes. Nun, meine Freunde, nicht so ein Altar. Nicht? Jetzt sind wir lang. Wir hatten in Weinhaus immer einen alten Herrn, der ist gestorben, der legt immer seinen Hut davor. Wie ein Gottesdienst. Das hat man schon nicht aufgelegt. Und jetzt nicht gestört. Ich war da nicht mehr deutlich, wie man das mit dem Altar gemacht hat. Sondern der Altar, um den es geht, ist das Kreuz von Gottes. Das ist der neutestamentliche Altar. Auf dem wird das Lamm Gottes Opfer, das der Weltsünde trägt, nämlich der Sohn Gottes. Das Kreuz von Golgatha ist unser Altar. Hier, wo Jesus stirbt, das ist merkwürdig jetzt. Sie können nach Jerusalem gehen, man ist sich nicht klar, wo Golgatha war. Und trotzdem ist das Kreuz Jesu in unserer Mitte. Das ist eigentümlich. Wir leben in der dreidimensionalen Welt. Gott kann es geben, dass die göttlichen Dinge zeitlos und raumlos und ewig sind. Und das Kreuz von Golgatha ist unter uns. Und hier an diesem Altar ist der richtige Platz zu beten. Wie war das, die Alten, die Uralten, die kreisen und uns erinnern sich gleich an den verflossenen Krieg. Da war es üblich, wenn so Bombenangriffe waren, dann saufen die Leute in den Keller und Bunker und dann fingen die gottlosen Heiligen an zu beten. Und es gab Leute, das tief gerührt. Und mir ist nicht gerührt, sondern jetzt geärgert. Weil Position der Angst
noch nicht der richtige Ausgangspunkt ist für das Gebet.
Der richtige Ausgangspunkt des Gebets ist Kreuz am Golgatha. Ich stelle mich unter den Altar. Du hast aber selber gestiftet, dass ein Sünder zu dir rufen kann. Herr, jetzt rufe ich.
Unser ganzes Gebetsleben, nicht unser ganzes Christenleben, meine Freunde, dass wir uns immer wieder im Geist unter Jesu Kreuz stellen. Das ist gleichsam der Punkt, auf dem Christ leben kann. Ich weiß, wie diese Weltmenschen sagen, das verstehe ich, kenne gar nichts von. Das sage ich nicht. Ich glaube, unter solchen Menschen ist das Evangelium chinesisch. Ne? Trotzdem ist es so, und es hängt alles in einer selbst begreifen, dass wir für unser Leben und für unser Gebetsleben die Stellung haben müssen unter Jesus Christus. Hier ist die Versöhnung. Ich erzähle in der Geschichte, dass mein alter Freund Zeller einmal sagte, wenn ich morgens aufwache, ich aufstehe, ich mit Zentrums, ich was alles tue, sage ich, Herr Jesus, ich danke dir, dass du mich durch dein Blut erkauft hast zum Eigentum Gottes. Amen. Das stelle ich mir am Anfang des Tages unter Jesu Kreuz. Finde ich wundervoll. Das fällt mir nicht jeden Morgen gleich ein, nicht nach dem Wetterschutz. Das ist nicht das. Das ist schon Paul, das sollte ja mal alles sein, Paul. Verstehen? Nicht mehr, wenn Sie die alten Kirchen gebeten, wir haben ja hier in unserem Jugendgottesdienst, die sieht aber in den Kirchen werden diese formulierten Gebete gelesen, die auch sehr, sehr schön sind. Und da heißt immer wieder am Ende um Jesu Christi Willen unseres Herrn. Damit wird das seine Position bezogen unter Jesu Kreuz. Herr, und darum stehen wir. Du hast deinen Sohn für mich gegeben.
Jetzt musst du mich anhören. Jawohl, du kannst sagen, du bist ein Sünder, aber das Blut ist für mich geflossen. Da ist das Opfer, Herr, du musst mich anhören.
Denn hier ist die Position des Kreuz, von wo aus man reden kann. Jetzt kommt der vierte Punkt. Wollen wir zwischendurch eben den Vers singen? Am Kreuz meines Heilands, der Nummer 27. Zusammenbricht, nicht? Dann, wenn man oben sitzt, bricht man runter und die unten kriegen so einen Körper, so ein unangenehmes Gefühl, nicht? Und mitten, also da, herrlich, geht diese Panik an. Und da hat Luther also im Moment unterbrochen und hat sich einfach einen Teufel gewandt und hat gesagt: Ich kenne ja den Typ und weiß, dass ihr verstört ist und fahr auf, was hier nicht und sagen, hier geht Jesus. Und da wurde es stille. Ich muss so sein. Ich weiß nicht, wie ich glaube, der Teufel gern stört. Zum Beispiel am letzten Sonntag, wie meine Predigt gerade so war, dass alles zuhörte, löste sich da oben so ein Neonlampe und drohte jeden Augenblick runterzufahren. Da waren eine Menge Leute, die haben mir zuhören können, da habe ich mir überlegt, was passiert, wenn Leute hier drunter sitzen. Ich habe es nicht gesehen, und ich weiß nicht, ob man mit dem Teufel sprechen. Sehen Sie, jetzt hat sich die Neonlampe wieder umgelöst, weil sie inzwischen festgemacht ist. Gehen Sie also nachher möglichst nicht mehr raus, sonst kriegt es einer auf den Kopf, sondern gehen zum vierten raus. Ich möchte, dass der Mensch rauskommt. Dieses kleine Zwischenspiel. Warum steht mein Elektriker? Ist die Frau? Sind Sie neben mir?
nicht schicken am Morgen früh Mann. Nicht in den Mann, dann in den Mann.
So, jetzt kommt er. Das nächste ist, dieser Josef hat in seinem wundervollen, vorbildlichen Gebet nun einfach seinen Lohn vor dem Herrn ausgebreitet. Nun siehe, Vers 10, die Kinder Ammon und Moab und die Gebrüder Seir, die wollen uns ausstoßen. Und nun muss ich beinahe lachen, wie ausführlich der Josef hat das erzählt. Das hat vielleicht gar nicht ganz mitgekriegt bei vorhin. Als viele hundert Jahre vorher Israel aus Ägypten kam und sich Kanaan näherte, und da wollten sie durchs Gebirge, seht ihr, dass sich das Land Edoms durch. Und da haben sie Boten geschickt und haben gesagt, ihr lieben Edomiter, lasst uns in euer Land ziehen. Wir wollen nur auf die Straßen gehen, wir wollen keinen Acker verkrampeln, wir wollen jedes Flug Wasser bezahlen, aber lasst uns durch, wir wollen nach Kanaan. Und da haben wieder kommen die Idee, der hat ein Schwert entgegen und so weiter, nicht? Und da hatte Israel nun als erstes den Eindruck, sagt, wer damit gewaltig gegen mich war. Das war vor 3000 Jahren, weiß man heute noch nichts anderes als in der Politik. Und da hat Gott gesagt, nein, nein, ihr geht nicht mit Gewalt durch, ihr geht außen rum. Und das hat doch das Volk Israel immer noch gewurmt, dass sie damit draufkommen. Das wurmt, es gibt so nationale Kitzelstellen, nicht? Ist meine Idee. Und die Olle Siegel bringt der gute Josaphat vor und sagt, Herr, und diese bösen Edomiter, wo wir damals nicht durchziehen durften, weißt du, und du ließ uns nicht durchziehen, und jetzt ist der Dank dafür, jetzt wollen sie über uns kommen. So wie gesagt, hättest du uns damals draufhauen lassen, dann wären sie jetzt gar nicht mehr da. Es ist etwas rührend Menschliches in dieser Prozess. Warum, das kann ich nochmal lesen, diese Stelle. Und siehe, die Kinder Ammon und Moab, die vom Gebirge Seir, durch welche du die Kinder Israel nicht ziehen ließest, der sie aus Ägyptenland zogen, sondern sie mussten von ihnen weichen und durften sie nicht verdienen. Und siehe, sie lassen uns aus dem Geld und kommen uns ausgestoßen aus deinem Erbe. Wir erhellen lieben Gott gleichsam noch mit deiner Strafe durch den Grund des Schulden für dich. Und doch finde ich das großartig. Hier packt ein Mann seinen Notdruck wirklich aus. Auch seine Verklemmnis. Wissen Sie, es hat mal neulich einer gesagt, dass der moderne Mensch, dass sie alle Neurotiker seien, dass sie alle psychischen Knacks haben, dass sie alle Komplexe haben, Verklemmungen. Das glaube ich auch. Und ich glaube weiter, dass welchen Mensch, der vor Gott lebt und beten kann, seine Komplexe ernsthaft loswerden. Das sieht aus. Hier wird die ganze dumme alte Geschichte von dem Herrn gelegt. Das Wichtige ist ja, dass das der Gott, was Gott hört, Herr, wir sind in großer Not, sie kommen. Aber sehen, was ich mache. Er lebt nicht nur seine Not hin, sondern auch das versteckte und verklemmte seines Herzens. Wenn ich das so jetzt deutlich machen könnte, was hier zu sagen ist. Wenn ich bete, dann denke ich oft, dass ich brauche meine Schwierigkeiten, Gott gar nicht zu sagen, der weiß es doch nicht. Der weiß es doch. Aber ich sehe immer wieder an den Männern der Bibel, sie müssen ausgesprochen. Und warum müssen sie ausgesprochen werden? Erst dann bin ich sie los. Es genügt nicht zu wissen, der weiß ja alles von mir. Sondern erst wenn ich mit dem Herrn geredet habe, hat meine Not hingelegt. Jetzt habe ich sie wieder auf ihn gelegt, wenn es ausgesprochen ist. Wenn es ausgesprochen ist. Und er genügt es nicht meinen Willen, sondern auch die heiligen, verborgenen Dinge des Herrn. Sehen Sie, wir haben einfach durch das Gefühl, wir müssen von Gott immer als meine Leute dastehen. Die heimlichen Dingen unseres Herzens, aber sind eigentlich im Grunde immer böse.
Wie hier so ein alter Hass, national oder Hass, ne? Oder sind sexuelle Dinge? Gut, lesen Sie die Bücher von Grömer, dann wissen Sie, wie die sexuelle Verklemmung den Menschen heute krank machen, ne? Da brauche ich den Mann, den sein haben will, und da ist ein Mädchen, die heiraten wollte, kann ich heiraten, und die geheiratet haben, die sind umgeheiratet, und das war ist ja ein Mischmasch. Und da ist wie Böses. Und es ist so wichtig, dass wir diese dunklen Regungen unseres Herzens, unser Hass, unsere Aversion, das wird uns einer auf den Weg. Wir wollen es uns selber nicht mehr zugeben, dass uns einer auf den Wecker wird. Wir geben es uns selber nicht zu. Und wir beten uns, was war denn das? Ich muss mit dir zusammenarbeiten. Das ist schrecklich. Ich war mir selber nicht eingestehen, dass es mir auf den Nerven fällt. Aber ich möchte es selber nicht auf den Nerven schenken, Liebe. Sehen Sie, jetzt geht es los. Das heißt, wird nicht innerlich frei werden. Dass man den Herrn seine Not nicht nur so hinlegt, die Augen fallen los, das ist sehr wichtig, sondern auch das Heimliche, was dahinter steht. Die verborgenen Gedanken unseres Herzens. Sei es ein Lied, was du keinem Maß erzählen, kannst du Gott gar kühn sagen, der für uns gestorben ist. Nicht der für uns gestorben ist. Meinst du nicht, dass wir dem wirklich dienen? Jetzt die Verklemmungen und heimlichen Dinge uns selbst sagen dürfen. Und dann werden wir sie wirklich los. Ich habe in meinem Leben das Glück gehabt, dass ich alte, reife Christen und Christinnen kennengelernt habe. Und es hat mich immer wieder tief beeindruckt, welch eine wundervolle Freiheit und Gelöstheit und Wirken Christen. Also es gibt eine Menge Christen, die gesetzlich sind, die so kriegig sind, wissen Sie, die. Jetzt schrieb mir einer, da wäre bei Ihnen, der wäre in der Gemeinschaft junger Mann, da ging es jedes Mal darum, die Mädchen ihre Haare abschneiden dürfen oder nicht, das wäre für ihn noch ein Blödsinn, das interessiere ich gar nicht. Was ich denn da meinte, da habe ich geschrieben, der soll den alten Hunden sagen, von mir aus könnten die Mädchen die Platzen scherben, wenn das Liebe, Gott sei auf ihr Herz und nicht auf ihre Frisur, nicht? Das sind aber klemmende Christen, ja, verstehen Sie, die kräftig verklemmte Christen. Das Mann, wer wirklich vor dem Herrn sein Herz ausspielt, der kommt, glaube ich, in eine ganz große Welt dabei. Und wie soll das erst ausspielen können vor dem, der einmal für mich gestorben ist? Um mein Sünden. Ach, vor dem Herrn brauche ich großartig dazu stehen. Da darf ich ruhig sagen, Herr, es ist alles verkorkst in mir, es ist alles verkehrt, es ist alles schief, aber ich will mir es jetzt sagen, nimm dich doch mal um mich an. Schütt euer Herz vor ihm aus, liebe Leute. Ist deutlich, also gerade dieses etwas komische Gebet, dieses sehr interessante Gebet, diese Sentiments werden gelegt. Jetzt weiter. In dem Gebet, macht der, lass uns eben sehen, hier bin ich drei Wochen weg und dann mit dem Gebet kann man nicht mittendrin aufhören. Lass uns nicht noch drei Minuten sagen, ich bin gerade seit unten für jeden eine Minute. All das erscheint, das spricht zu lange. Lass uns eben das sagen. Erstens, also letzter Punkt. Er macht einen ganz kühnen Griff, er sagt, Herr, im Übel bin ich dein Eigentum. Und darum ist meine Sache deine Sache. Und wenn die gegen mich ziehen, die kämpfen gegen dich. Willst du zulassen, dass diese elenden Moabiter gegen dich zu Felde ziehen? Willst du sie nicht richten? Sie können uns auszustoßen aus deiner Welt, dass du uns gegeben hast. Sehen Sie, es ist eine große Sache, dass der Bibel doch Herr sieht mit seiner Gemeinde solidarisch macht. Als der Saul die Gemeinde, die Christen verfolgt, da sagt der Herr Jesus, Saul, was verfolgst du? Meine Leute? Mich. Prüfen wir, wie? Der Herr sagt im Alten Testament, wer euch antastet, hat sein Auge angenommen. Er erklärt sich über die Lage. Und das heißt umgekehrt. Nun dürfen die Christen glauben, dass sie mit dem Herrn solidarisch sind. Herr, deine Sache ist manchmal. Das ist ein kühner Tipp des Glaubens. Ein kühner Tipp des Glaubens. Herr, die wollen mich angreifen. Können sie sagen, nee, sie greifen nicht an, wo sie waren. Das ist dasselbe. Mein Herr und ich, wir sind eine Sache. Sieht ihr so in meinem Beruf? Da bin ich tief, tief gestärkt, als ich einmal im Gefängnis ein Lied fand, wo ich sehr am Boden lag und aus Hermann Franke. Da heißt es, als einmal Luft reinkam in meine Zelle, denn mein Leiden ist das Dein, weil ich danke und du mein. Das ist jemand. Mann sagt es dann, wir sind solidarisch. Und dann der nächste Punkt, der spricht offen von seiner Ohnmacht. Sehen Sie, in Unsicht keine Kraft gegen diesen großen Haufen. Auch das ist ein schönster Weg, in Unsicht keine Kraft. In Unsicht keine Kraft. Vor mir liegen große Freizeiten der Organisation. Ich bin jeden Tag daran sofort zu bereiten. Wenn ich jetzt meine Frau sage, ich kann nicht mehr. Ich habe keine Kraft. Und wenn ich dran denke, der Teufel mächtig ist uns versucht, uns ist keine Kraft. Wie sollen wir sehen, uns ist keine Kraft. Es ist schön, dass ich meinem Herrn dieses Lied meines Ohrs getan habe. In mir ist keine Kraft. Ah, ah, und das ist der Punkt. Aber unsere Augen sehen nach dir. Also dieser Vers 12 schreibt mir auf. Das ist nicht angestrichen. Wir wissen nicht, was wir tun sollen. Aber unsere Augen sehen nach dir. Sehen Sie, das heißt Glauben. Das heißt Glauben. Unsere Augen sehen nach dir. Josef hat jetzt, muss ich auch die Wahrheit wiedersehen. Unsere Augen sehen nach den Herrn, der uns erlöst hat. Josef hat, du musst auch die Angst seines Volkes sehen. Unsere Augen sehen nach dem Herrn. Josef hat, sieh aber deine Armut und deine Kraftlosigkeit genau an. Unsere Augen sehen nach dem Herrn. Das heißt Glauben. Das ist die einzige Rechnung, die in Christ hat, unsere Augen sehen nach dem Herrn, der mit uns gestorben ist, von Toten auferstanden ist. Mein Großvater sagte mal, ich bin Millionär, das heißt, wir sind alles bloß Nudeln, aber der Herr ist die Einzige davor. Und dann gibt es eine ganz kurze Sache. Und das ist die Gemeinde Jesu Christi, lauter Nudeln, aber er ist die Einzige davor. Und dann ist die Gemeinde Jesu gemacht. So.